Morgen, in den letzten Stunden von den Exerzitien, wo wir uns nochmal besonders bemühen wollen, die Früchte, die der Herr uns schenken will, auch anzunehmen und aufzunehmen. Wir haben jetzt gar nicht gesprochen über den Lebensplan, weil ich glaube, alle hier sind eh mit diesem Tool vertraut von den anderen Exerzitien in der Vergangenheit. Vielleicht wäre es auch gut, heute Morgen noch ein bisschen Zeit zu nehmen, meinen Lebensplan von der Vergangenheit zu überarbeiten oder neu anzuschauen, wie man sich ausrichten will. Mit der Zeit, glaube ich, so länger wir den Weg mit dem Herrn gehen, so einfacher, in dem Sinn von nicht komplizierter, wird der Lebensplan, weil wir uns relativ gut kennen. Wir wissen, wo, mit welchen Dämonen, in Anführungszeichen, wir zu kämpfen haben und wo vielleicht der Herr uns hinruft, zu arbeiten. Aber gut, heute Morgen schlage ich euch vor, eine Evangeliumstelle, das ist Lukas 10, 25. Eine sehr bekannte Stelle auch. Ein Gesetzeslehrer trat, also 10, 25, ein Gesetzeslehrer trat auf, um ihn auf die Probe zu stellen und sagte: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Das, wenn wir uns erinnern, das hatten wir gestern schon. Aber in einem anderen Kontext, mit einem anderen Inhalt. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sagte zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du dort? Gestern hat er den reichen jungen Mann gesagt, was im Gesetz steht. Heute fragt er den Gesetzeslehrer, was dort steht. Und dieser antwortet dann: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinen ganzen Gedanken, Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Da sagte er zu ihm: Du hast richtig geantwortet, handle danach und du wirst leben. Er aber wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus erwiderte: Ein Mann ging von Jerusalem hinunter nach Jericho und fiel unter die Räuber. Sie plünderten ihn aus, schlugen ihn, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester denselben Weg hinunter, er sah ihn, ging vorüber. Ebenso kam ein Levit an der Stelle vorbei, sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der des Weges zog, kam in seine Nähe, sah ihn und wurde vom Mitleid bewegt. Er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Lasttier, brachte ihn in seine Herberge und trug Sorge für ihn. Am nächsten Morgen zog er 2 Denare heraus, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und was du noch darüber aufwendest, werde ich dir erstatten, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien hat sich deiner Meinung nach als der Nächste dessen erwiesen, der unter die Räuber gefallen war? Er antwortete: Der Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Geh und handle genauso. Und das ist der Text. Der Text danach ist die Geschichte von Martha Maria, nicht wo die Martha sich aufregt, dass die Maria die ganze Zeit zu Füßen von Jesus ist und dann wo Jesus sie dann rügt und sagt: Aber nur eines ist notwendig, Maria hat den guten Teil erwählt, der wird nicht genommen werden. Interessant, dass gerade diese Stelle direkt nach dieser Stelle hier von heute ist, nicht? Und vielleicht ist auch da die Einladung, dieser Kontext, dass wir auch immer die Nächstenliebe ausüben mit einer kontemplativen Haltung, nicht? Also beides ist notwendig, Martha und Maria zu sein, nicht, dass wir auch immer wieder fähig sind, gerade an den Füßen Jesu zu sein, gerade auch wenn man den Nächsten dient, dass man auch den Angesicht des Herrn in seinem Nächsten sieht. Aber gut, jetzt schauen wir mal der Reihe nach. Also interessant, nicht, dass eigentlich eine sehr ähnliche Situation wie gestern scheint, äußerlich in erster Stelle. Es kommt wieder jemand zu ihm, er rennt jetzt nicht auf ihn zu, sondern er trifft ihn irgendwie und aber der Hintergrund ist natürlich ganz anders, nicht? Er will nicht wirklich wissen, was er tun muss, um das ewige Leben zu rennen, sondern es heißt hier, er trat auf ihm, um ihn auf die Probe zu stellen, nicht? Das ist, also seine Herzenshaltung ist ganz anders. Selbe Worte, andere Inhalt. Gestern hatten wir in diesem Vortrag von Johannes Hartl gehört, erwecke die Helden, also diesen einen Vortrag, das Beispiel von den Propheten Elia, nicht, wenn ihr euch erinnert, und sein Wort zu Achas, bei dem Gott, vor dessen Angesicht ich stehe, nicht, also es tritt dann auf den Achas, den König Achas zu, der wirklich, also nicht gerade total gut war, sondern ziemlich arg. Und hier sieht man, glaube ich, ein bisschen diese Allversuchung des Menschen, nicht ich stehe vor seinem Angesicht, wo er mich fragt, wo er mich Fragen stellen kann, sondern er steht vor meinem Angesicht, also Gott steht vor meinem Angesicht. Er ist auf der Richterbank, nicht wie Dostojewski auch erzählt in den Brüder Karamasow, glaube ich, ist es, nicht, wo der Mensch Gott auf den Richterbank stellt. Er hat vor meinem Angesicht zu stehen, er muss sich bewähren, nicht, weil das, was der Pharisäer jetzt hier macht, der Schriftgelehrte, er probt Jesus, nicht, und möchte ihn die Fragen stellen. Bist du wirklich gut? Wirst du richtig antworten? Nicht, wirst du meinen Test schaffen? Nicht? Der andere, der reiche Jüngling, hatte Jesus ganz anders, mit einer ganz anderen Herzenshaltung eigentlich gekommen. Nicht? Er sagt nicht, du bist der gute Meister und ich möchte von dir lernen. Nicht? Und der hier möchte Jesus eigentlich belehren, nicht eigentlich andersrum. Gut. Und interessant finde ich halt die Reaktion von Jesus, nicht? In einem anderen Mal hat dann die aufrichtige Frage von diesem Jüngling, in der ist darauf eingegangen und er antwortet dann sofort aus dem Wort Gottes heraus, nicht? Also er zitiert einfach die Gesetze, also das Gebot, nicht? Die 10 Gebote zu diesem reichen Jüngling. Hier aber hat er eine andere Taktik ein bisschen. Obwohl er wie mit dem Teufel auch in der Wüste diese Demut hat, er antwortet aus dem Wort Gottes heraus, nicht in beiden Instanzen interessant. Also auch wieder hier sieht man, wie biblisch die Wüstenväter da reagieren mit ihren Sätzen oder diese Antiretikos, diese antiretische Methode, den Widersacher mit dem Schrift zu entgegen. Das macht Jesus mit dem reichen Jüngling auch wieder, nicht? Er antwortet immer wieder aus der Heiligen Schrift heraus. Diese Demut, die er hat, oder besser vielleicht, er führt den Zuhörer zum geschriebenen Wort Gottes, nicht, weil er das fleischgewordene Wort noch nicht wirklich annehmen kann. Nicht, also er weiß, dass diese Schriftgelehrte, also er hat ein Problem mit Jesus, ja. Nicht, er sieht ihn eher als eine Bedrohung und er ist aber der Schriftgelehrte. Nicht, das heißt, Jesus führt diesen Schriftgelehrten gerade dorthin, wo er sich als den Experten sieht, nicht dem Wort Gottes. Und auch eine sehr demütige Haltung eigentlich. Und auch, wo man merkt, dass Jesus ihnen auch helfen will. Genau. Man denkt vielleicht an andere Stelle, wo Jesus sagt, im Johannes 8,55, ich kenne ihn und bewahre sein Wort. Nicht Jesus stellt sich immer wieder derjenige dar, der nicht aus seinen eigenen Worten spricht, sondern die Worte des Vaters spricht. Das, was ich beim Vater gesehen habe, das verkünde ich euch. Er hört nicht nur die Worte des Vaters, er ist ja selbst dieses Wort. Nicht? Er ist der sich vom Vater Empfangende, nicht der aus der Beziehung zum Vater Lebende. Meine Worte sind Wahrheit und sie sind Leben, weil sie vom Vater kommen. Nicht? Jesus, der immer diese Demut hat, sich als den Gesandten des Vaters zu sehen, also derjenige, der seine Worte sprechen soll. Und daher antwortet er halt auch aus der Schrift. Und nochmal interessant, er zitiert jetzt nicht die Worte der Schrift selber, sondern er braucht eine andere Pädagogie, er muss selbst, also Schriftgelehrte muss selbst jetzt die Wahrheit entdecken. Und deswegen fragt er ihn. Und was ich halt so schön finde an diesem Text gerade ist, like auf Englisch sagen wir, he turns the tables. Nicht vorher, also war der Schriftgelehrte derjenige, der die Fragen stellt und der Gott auf die Probe stellt, aber Jesus schafft es ziemlich schnell eigentlich, also die Situation völlig umzuwandeln. Nicht, dann ist es, dass erjenige, der ist, also der Schriftgelehrte, der jetzt wieder der Gefragte ist. Jetzt ist er nicht mehr der von weitem Zuschauende, jetzt ist er der Pharisäer, der Hauptakteur. Mir gefiel das so sehr in diesem Film, das ich gestern erwähnt habe, Mary's Land, wo dieser CIA-Agent oder dieser Agent nicht seine Auftraggeberin fragt, während sie diese Szene über Genesis also schauen in der Bibel, nicht? Er möchte Hintergrundinformationen über diese Revolutionäre erfahren und dann gibt es halt die Geschichte von Genesis, Adam und Eva, aber in dieser Geschichte, in dem Film, ist Eva eine Kaki, nicht ein Apfel. Und dann unterbricht halt der Agent nicht die Auftraggeberin. Entschuldigung, war es nicht ein Apfel? Ich war es nicht ein Apfel. Und dann brüllt ihn halt so mehr oder weniger die Auftraggeberin ein. Du hast nichts verstanden. Was ist egal, ob es ein Apfel oder eine Pfirsich war? Nicht, das ist nicht das ist, darum geht es nicht. Nicht, du musst verstehen, das ist nicht etwas, was passiert ist damals, sondern das ist eine Geschichte von jedem von uns. Nicht, wir alle sind involviert in dieser Geschichte. Und also wir sind da nicht als, nicht, da drüben ist die Geschichte von Genesis und hier stehe ich, aber letztendlich berührt es mein Leben nicht. It's your story and it's mine. Nicht? Wir sind alle involviert in diese Geschichte. Jetzt bist du selber gefragt. Dieser ist gesetzt zu Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, das widersprochen wird. Nicht jetzt. Also der Pharisäer, auf einmal merkt er, vorher war es einfach ein Streitgespräch irgendwie. Nicht? Und Jesus war auf der Klagebank, aber jetzt selber ist er der Gefragte. Nicht? Und Jesus sagt dann am Ende, als er dann antwortet, nicht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und so weiter. Und dann sagt Jesus ihm, du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben. Nicht, also jetzt fordert Jesus ihn heraus. Nicht, du hast gerade mir die Schriftwort zitiert, du bist der Experte aus deinem eigenen Mund und jetzt mach das und du wirst leben. Nicht, du wirst, also genau, also dieses, immer wieder die Versuchung vielleicht des Menschen auch was der Glaube betrifft, ist, wie Papst Franziskus es auch sagt, in die Welt der Ideen hineinzubannen. Nicht? Also, dass man den Glaube, dass er immer wieder abkoppelt von der Wirklichkeit. Dass es nicht wirklich mein Leben berührt, sondern dass man darüber schön theoretisch irgendwie nachdenkt und überlegt, aber es nimmt nicht wirklich Fleisch an in meinem konkreten Leben. Nicht? Darüber letzten Sonntag auch ein bisschen darüber nachgedacht, bei der auch als das Nächstenliebe auch ein großes Thema war in der Schriftlesung. Und ich glaube, vieles des Evangeliums würden wir alle, die wir hier sitzen, sofort unterschreiben. Nicht auch gerade das hier über die Nächstenliebe und so, wir sind einverstanden und so. Aber die Herausforderung ist ja, dass wir nicht nur theoretisch damit einverstanden sind, sondern dass es in die Praxis übergeht. Nicht, dass dieses Wort auch wirklich Fleisch wird in unserem eigenen Leben. Das ist ja die Herausforderung. Und sonst ist ja immer wieder die Gefahr, dass es losgekoppelt wird von der Wirklichkeit, dass wir in eine Ideologie leben fast, nicht in einer Art irrealen Welt, nicht, die es nicht wirklich gibt. Gut, und was macht jetzt der Schriftgelehrte? Er versucht wieder, da sich rauszumurksen, rauszuwenden, auch irgendwie verständlich. Nicht? Er fragt dann, heißt es, hier um sich recht zu fertigen, fragt er, er wollte sich rechtfertigen und sagt zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Man kann es auch irgendwie verstehen, da stand jetzt ein bisschen blöd da. Nicht? Er wollte Jesus auf die Probe stellen und jetzt auf einmal steht er als derjenige, der irgendwie, ja, und das ist total peinlich. Und er wollte sich nicht so jetzt bestehen, vor den anderen dastehen. Und jetzt zieht er wieder in das Bereich, in irgendwelche theologische Diskussionen. Nicht? Weil für die Juden, wenn wir uns erinnern, wir sollen den Nächsten lieben, aber den Feind hassen. Ich meine, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Nicht? Also Jesus hat ja dieses Nächstenliebe-Gebot total erweitert. Und jetzt zieht er wieder zurück, er verlässt wieder die Wirklichkeit, wo er sich involvieren hätte müssen, und tritt wieder in eine Streitfrage hinein, nicht? Das reine Theorie ist. Wie weit muss Nächstenliebe denn wirklich gehen? Wie seht ihr das? Wie siehst du das? Nicht? Wir Schriftgelehrten sehen das so. In zwei Tagen feiert die Kirche den Gedenktag von den Heiligen Franz Xaver, der ein Jesuit war, der sehr tätig war in Indien und ist bis vorgedrungen nach China. Unglaubliche Missionstätigkeit, Wahnsinn eigentlich. Und er schreibt einen Brief an den Heiligen Ignatius von Loyola, wo er sich ein bisschen sein Herz ausschüttet über, leider kriege ich nicht genau hin, wie er es gesagt hat, aber nicht, wo er sagt, wie gerne ich würde die Universitäten von Europa und gerade die von Paris, die Sorbonne, wo er halt auch selber war, einfach die Gänge hin und her rennen wie ein Wilder und alle denen zu rufen, die sich halt mit ihren theoretischen Fragen irgendwelche Welten da ausmalen. Wie viele Menschen gehen verloren, weil wegen euch? Ja? Und vielleicht wäre es auch ganz gut, dass ihr mal auch hier rauskommt, zum Beispiel nach Indien. Ich sage das halt viel schöner, und viel, aber halt doch sehr fordernd. Nicht? Und man merkt, es brennt ihn, weil er sagt, ihr streitet da wie viele Engel vielleicht auf einen auf eine Nadelspitze herumtanzen können. Aber ich meine, das ist nicht das wirkliche Leben. Ja? Und vielleicht wäre es gut. Und sowas Ähnliches, glaube ich, ist halt hier ein bisschen der Fall. Nicht? Er möchte sich nicht wirklich involvieren. Und dann kommt diese wunderbare Gleichnis von dem guten Samariter. Jetzt haben wir heute sogar, glaube ich, nicht der Samariterbund und so. Also das Wort ist fast synonym geworden wegen dieser Stelle für Nächstenliebe. Für die Juden waren die Samariter aber gehasst, nicht weil sie ja eine Splintergruppe waren, nicht die abgefallen waren von einem echten Glauben. Das sieht man in Johannes 4, wenn er durch Samarien geht und diese samaritische Frau trifft, nicht ein anderes Mal, wo sie durch Samarien gehen und sie nicht aufgenommen werden, und Jakobus und Johannes, die Donnersöhne, dann bitten Jesus, ob sie nicht ein bisschen Feuer vom Himmel herabrufen sollen, um die alle zu verschlingen und so. Und Jesus sich zurechtweist und sagt, ihr wisst nicht, auf welchen Geist ihr kommt. Also eigentlich waren sie ziemlich gehasst. Und das Problem war, sie waren zwischen Galiläa, wo Juden waren, und in Judäa, wo Juden waren, und man musste immer hin und her gehen, halt durch Samarien hindurch. Und deswegen waren sie so wütend, also die Donnersöhne, weil sie, die Samariter, sie nicht aufgenommen haben, weil sie ja Richtung Jerusalem gegangen sind. Das war ein gehasstes Volk. Und es ist interessant, dass Jesus gerade ihm als Beispiel darstellt, nicht gegen einen Priester oder gegen einen Levit, die halt vorübergehen und sich nicht kümmern, nicht Sorgen machen. Ich muss da denken an Papst Benedikt, glaube ich, in Freiburg, wo er sagte, nicht, dass manchmal sind, muss man natürlich richtig verstehen, aber ein agnostischer Suchender vielleicht näher ist an Gott als ein Gewohnheitschrist, nicht der eben das Wesen vielleicht des Christentums nicht mehr verstanden hat. Und das fand ich sehr interessant, das aus dem Mund von Benedikt zu hören, nicht gerade diese Worte. Und es ist schon auch immer wieder eine Ermahnung, eben, dass wir diese Zwiespalt wirklich vermeiden sollen zwischen Theorie und Praxis, nicht diese Heuchelei letztendlich, nicht so, dass das uns dann führt und Jesus dann uns doch in eine Echtheit hineinführen möchte. Wer ist mein Nächster? Nicht ist die Frage. Wer ist mein Nächster? Dieses Beispiel ist von dem Weg nach Jericho. Wir haben das gestern schon gesehen, dass Jericho ja viel weit unter Jerusalem liegt, dass man wortwörtlich hinabgehen muss nach Jericho und durch diese Schluchten durch, auch heute, wenn man dadurch geht, sind immer noch Nomaden irgendwie da herumlaufen, also mit ihren Kamelen, und die noch in den Zelten wohnen. Das ist ganz interessant, wie sich nach 2000 Jahren sich wirklich wenig da irgendwie geändert hat. Ja, genau, und man sich gut vorstellen kann, wo halt es wirklich eine gefährliche Strecke gewesen ist. Und dann ist halt vielleicht die Frage, die man auch sich fragen kann, warum ging der Priester und Levit eigentlich vorüber? Nicht? Was war der Grund? Und vielleicht auch die Einladung an mich selber, an euch, an uns alle, dass wir auch diese Stelle, wie die gestern, nochmal sehr aktuell sehen. Nicht? Also eine Anfrage Gottes auch an uns. Ja? Also konkret, wenn du Not siehst, wo du Bedürfnisse siehst in deiner Familie, in deiner Umgebung, in deinem Land, in deiner Kirche, was auch immer. Warum gehen wir manchmal vorüber? Nicht? Was ist der Grund? Was steht dahinter? Und vielleicht, weiß nicht, vielleicht ist es Bequemlichkeit, vielleicht ist es Angst, nicht selber. Man könnte ja die Räuber, vielleicht sind sie dann noch irgendwo. Könnte ja auch sein. Ist es vielleicht, weil er einen wichtigen Termin gab, die es wahrzunehmen war, nicht? Seine Geschäfte waren vielleicht wichtiger. Es gibt verschiedene Gründe, warum man jetzt vorübergeht. Ich glaube, schon eine große Herausforderung, diese Frage, sehr provozierend, nicht in Matthäus 25, wenn es über das letzte Gericht spricht, ist ja interessant, dass Jesus dort, also der längste Bericht über letztes Gericht ist diese Stelle über das Scheiden der Ziegen von den Schafen, und Und darum geht es um die gleiche Frage, nicht ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben, ich war obdachlos und ihr habt mich nicht bekleidet, nicht? Das ist die Unterlassungssünde, nicht? Ich hätte etwas tun sollen und können, aber ich habe eben nichts gemacht. Und dass Jesus dann auch sagt, nicht, was der Kleinsten von diesen gemacht hat, das habt ihr mir getan oder eben nicht mir getan, nicht? Dieses identifiziert sich eben mit uns Menschen so sehr. Eine sehr herausfordernde Frage und vielleicht die man aber sich auch gerade in Exerzitien immer wieder auch stellen kann. Ja? Ich glaube auch hier, gerade auch in unserer Bewegung, auch in der Bewegung Christi, sieht man auch sehr viel, also auch der Grund nicht für das Apostolat, also es ist ja gerade da, also ich sehe Not und ich möchte was tun. Nicht? Also was kann ich, wie kann ich helfen, wie kann ich behilflich sein? Wir haben gerade gehört von Pater Karl Wallner, Nähe macht verletzlich. Und das fand ich auch deswegen sehr schön, wie Jesus am Ende sagt, wer von diesen dreien hat sich deiner Meinung nach als der nächste dessen erwiesen, der unter den Räuber gefallen war? Nicht? Das heißt, also irgendwie diese Idee, dass es gab Leute, die sich eben nicht in die Nähe hineingebracht haben, obwohl sie direkt daneben vorbeigelaufen sind. Aber es gab einer, der sozusagen sich als Nächsten erwiesen hat, nicht? Der macht sich zum Nächsten. Und dadurch folgt er ja gerade, was Gott getan hat. Eigentlich, es gibt einen Kommentar auf diese Stelle von Johannes Paul II., wo er schreibt darüber, wie Jesus selber der gute Samariter ist. Nicht? Das heißt, er bringt sich in unsere Nähe. Nicht? Er verbindet uns, er sorgt sich um uns. Nicht? Er macht sich verletzlich, um in unsere Nähe zu kommen. Und lädt uns ein, genau dasselbe zu tun. Wer ist mein Nächster? Ich trete in die Nähe des anderen ein und so kann ich nicht mehr gleichgültig zuschauen. Das sagte ja gerade Pater Karl, so ein schönes Beispiel finde ich, nicht, dass eben, wenn ich der Nächste bin, dann ist es anders, als wenn jemand mich als Trottel nennt, den ich gar nicht kenne. Also das berührt mich nicht, aber wenn es der Nächste ist, dann verletzt mich das schon. Das heißt, irgendwie dieses nächste Sein bringt eine besondere Verlässlichkeit mit sich. Und das ist halt diese Entscheidung von den Samariter. Dann kann er nicht mehr einfach gleichgültig zuschauen, wenn er sich innerlich sozusagen nähert zu diesem Menschen, der auch in Not ist, weil er jetzt sein Nächster geworden ist. Und für Gott selber, für Jesus selber ist es ja so weit, dass er eben so weit geht, dass er sagt, was ihr zu kleinsten von diesen gemacht habt, das habt ihr mir getan. Nicht? Das merken wir sehr stark, je näher jemand uns steht, weiß nicht, die Ehefrau zum Beispiel, nicht? Dann ist es ja, also wenn jemand ihr was machen würde, dann bekommt derjenige mit mir etwas zu tun. Nicht? Also da kann ich nicht gleichgültig zuschauen, wenn jemand etwas mit meiner Frau irgendwie anstellen würde, sie verletzen würde. Nicht? Also warum? Weil sie halt meine Frau ist, weil sie mir ganz nahe steht. Und deswegen ist halt Jesus genauso mit noch viel extremer irgendwie, ist ja für jeden von uns, nicht? Also was ihr für einen Kleinen diesen gemacht habt, habt ihr mir getan oder nicht getan. Er steht ja ein für uns, er möchte sich identifizieren mit jedem von uns. Es gibt diese eine Geschichte, ein Zeugnis, das mir sehr gefallen hat, von einigen Jahren, von einer vielleicht kennen eh einige von euch diese junge Dame, sie ist aus Wien und hat ein ziemlich verrücktes Leben geführt früher und war dann halt auf jeder Party halt unterwegs zu finden und so. Und dann irgendwann kam sie in eine gewisse Depression, eine gewisse Leere hinein und wusste nicht, was sie mit ihrem Leben machen sollte. Und dann hat sie halt irgendwie sich entschieden, okay, ich mache jetzt eine Weltreise. Und ich möchte mir den Ort aussuchen, wo ich auch Leute finden kann, denen es so schlecht geht wie mir. Nicht, weil mir geht es ja total schlecht in diesem Augenblick. Nicht? Sie war total irgendwie in einem Loch drin. Und sie hat sich dann entschieden, ins Sterbehaus in Kalkutta zu gehen als Freiwillige. Weil dort könnte es ja sein, dass vielleicht geht es denen auch so ein bisschen so schlecht wie mir. Nicht? Vielleicht geht es denen nicht ganz so schlimm wie mir, aber mir geht es wirklich, und ich möchte irgendwie halt, das ist halt total verrückt, aber sie wollte irgendwie einen Ort finden, wo sich halt auch in ihre Selbstmitleidparty mit anderen irgendwie begeben konnte. Und dann hat sie sich halt, und überhaupt nicht als irgendwie als christlichen Gründe oder als Nächstenliebe, gar nicht, das war überhaupt nicht ihr Grund, sondern einfach nur eben, und dann hat sie sich halt Freiwillige beim Sterbehaus gemeldet, wo die Mutter Theresa-Schwestern auch sind, war dann ein halbes Jahr da und sie sagt, es hat mich nichts berührt. Ja. Ich bin weiterhin, habe einfach in meinem Selbstmitleid habe ich weitergelebt. Bis dann Heiligabend, Weihnachtsabend, nach der Mitternachtsmesse, sind sie dann nochmal losgezogen, die Freiwilligen, um den Leuten in den Gossen so Decken auszuteilen, so als Weihnachtsgeschenk. Also dann halt früh morgens um 2 oder 3 in der Früh. Und da gab es halt einen Wagen, der ist gefahren in der Mitte von der Straße und links und rechts war jeweils ein Freiwilliger und hat diese Decken ausgeteilt. Und sie hat gesagt, ich habe halt die Decken über die Leute einfach so geschmissen, aber auch ganz kalt, also nicht, überhaupt nicht berührt. Und dann gab es halt einen gewissen Mann, wo, also sie wusste gar nicht, erst glaube ich, ob es ein Mann oder eine Frau war, hat die Decke rübergeschmissen. Und irgendwas sagte er zu ihr, also irgendwie hat sie sich angezogen gefühlt, sie muss zurück zu denen hingehen, ja. Und sie kommt zu ihm zurück und dann schaut er ins Gesicht und sie sagt, ich kann das nicht erklären, aber das war für mich meine Christusbegegnung. Ich habe Christus, bin Christus in diesen Menschen, in diesen notleidenden Menschen begegnet. Ich werde nie vergessen den Blick von diesen Menschen. Der war nur noch ein paar Kilogramm schwer, er war am Sterben. Sie hat ihn dann ins Sterbehaus gebracht, hingetragen, er ist noch am gleichen Nacht gestorben. Ich fand das halt so beeindruckend, nicht? Das hat ihr Leben völlig umgekrempelt, alles geändert. Sie war dann auch etwas sehr kränklich, hat mehrmals Operationen. Sie wollte bei der Mutter Theresa-Schwestern eintreten. Ich glaube, sie hat 2, 3 Versuche gehabt. Sie musste immer wieder gehen wegen gesundheitlichen, also hat es nicht gepackt. Und aber jetzt schon, soviel ich weiß, ist sie gerade jetzt in Rom bei den Mutter Theresa-Schwestern als eingetreten. Aber ich fand es interessant, nicht wie sie, also in den so einen armen Menschen eine Christusbegegnung gemacht hat. Nicht, was ihr zu kleinst vor diesem macht, das habt ihr mir getan. Und das, was ich meinte, vielleicht ist deswegen der nächste Text in der Bibel auch Martin Maria, nicht Maria, die zu Füßen von Jesus ist. Wir brauchen beides. Es gibt auch eine schöne Predigt von Papst Benedikt. Er schreibt nicht, wir müssen beides sein, Martha und Maria gleichzeitig. Und das gerade aber auch in der Aktion, in den Helfen. Also wie Mutter Teresa auch sagte, wer Christus gibt zu wenig. Also dieses aus einer kontemplativen Haltung heraus zu handeln. Nicht weil ich Christus im Nächsten sehe, weil ich mich hineinziehen lasse in seine Liebe für den Mitmenschen. Deswegen mache ich das. Ich denke da auch zurück an Papst Franziskus da sehr herausfordernd an uns alle. Wenn man ihn liest, manchmal fast schwer zu genießen, also einfach weil es so herausfordernd ist. Aber ich kann mich erinnern an eine Predigt von ihm in Lampedusa, nicht in Italien, wo wo so ein Schiff untergegangen ist und wo er mit einer Inbrunst und einer Bewegtheit dann spricht, nicht über diese verbrecherische Gleichgültigkeit, nicht wo ist dein Bruder, nicht Kain und Abel, nicht. Und Gott zu Kain kommt und fragt ihn, wo ist dein Bruder? Und wo er dann sagt, bin ich der Hüter von meinem Bruder? Also mehr oder weniger, was geht mir der an? Er hat ihn gerade umgebracht, aber... und das ist halt auch die Frage, nicht? Also dann immer wieder in seine Predigt kommt von Papst Franziskus, nicht? Wo ist dein Bruder? Nicht, wo ist dein Bruder? Und er ruft aus unserer Gesellschaft, unsere westliche Gesellschaft an, nicht, wo ist dein Bruder? Bin ich mein Bruders Hüter? Nicht, das ist auch die Frage, die wir halt immer wieder stellen können. Ja. Genau. Und dann vielleicht das letzte Überlegen, was wir gerade schon gesagt haben. Christus selbst ist ja der gute Samariter, hat mit uns eigentlich nichts zu tun, aber hat sich in unsere Nähe bringen wollen. Gut, vielleicht lassen wir es da und wir treffen uns dann nochmal für die letzte Betrachtung um 10.30 Uhr. Genau, und vielleicht auch hier wäre es gut, ein bisschen mit dem Herrn darüber zu sprechen, also auch, dass er uns immer Licht gibt, nicht? Was das heißen könnte für uns, ja, was heißt es für mich, dass ich ein guter Samariter sein soll, was könnte das bedeuten für die Nächstenliebe, was könnte das bedeuten für das Apostolat, Und natürlich, ich glaube auch, dass wir uns immer wieder herausfordern lassen, immer wieder überraschen lassen von Gott, nicht, was er von uns bitten könnte. Zugleich auch wissen, okay, ich kann nicht die ganze Welt ändern. Nicht Jesus sagt selber, ihr werdet immer die Armen unter euch haben. Aber ich glaube, das sollte dann aber auch nicht zur Ausrede sein, dass wir gar nichts machen. Nicht? Also ich glaube, jeder von uns kann immer wieder etwas tun, kann sich von der Liebe Gottes herausfordern lassen. Aber die Größe der Not dieser Welt und die Wirklichkeit, dass es ja auch stimmt, nicht? Wir können nicht, gerade auch, was Johannes Paul II. Nannte, die Strukturen der Sünde, nicht? Also, es gibt gewisse Strukturen in unseren Gesellschaften. Ich meine, das kann der Einzelne, was soll der Einzelne groß machen? Nicht? Da können wir vielleicht nicht wirklich was machen. Aber wie Mutter Teresa selber mal sagte, auch sehr schön finde ich, wenn ein Journalist sie mal fragte, was werden Sie denn groß ändern in der Welt? Was kann sich ändern? Und sie fragte, sagte ja, Sie können sich ändern und ich kann mich ändern. Das sind schon mal zwei. Nicht? Dieser schöne Ansatz, also im Kleinen halt anfangen. Aber zu schauen, wo vielleicht ist es doch, dass der Herr mich bittet. Nicht? Und das, glaube ich, ist doch immer wieder eine Herausforderung, weil das nicht nur einmal für immer abgeschlossen ist, sondern weil der Heilige Geist doch immer wieder vielleicht an der Tür unseres Herzens nicht anklopft und fragt nicht, und vielleicht wäre das eine Idee oder dies eine Idee. Genau. Aber gut, bringen wir das einfach mal ins Gebet und wir treffen uns hier um 10:30 Uhr wieder.